Vis-à-vis.
Frau Krippner, Frieden schaffen ohne Waffen oder der Friede muss bewaffnet sein?
Ja, ich glaube, so ganz einfach kann man es auf keinen der beiden Termini bringen. Frieden schaffen ohne Waffen ist ein starker Slogan, der die Friedensbewegung wahnsinnig getragen hat. Trotzdem wird man sich in der jetzigen Situation anschauen müssen, dass wir ohne ein Militär, glaube ich, nicht auskommen können. Und trotzdem wäre, glaube ich, ein kirchlicher Beitrag dazu, darüber nachzudenken, was das denn heißt. Heißt das jetzt Aufrüstung um jeden Preis oder heißt es eher darüber nachzudenken, was braucht man? Also solche Fragen können gestellt werden. Für einen bewaffneten Frieden, da würde ich mich eher distanzieren. Aber Frieden schaffen ohne Waffen ist, glaube ich, in der jetzigen Situation auch schwierig.
Wenn wir über den Begriff Frieden reden, was ist denn für Sie Frieden? Das ist doch eigentlich mehr als die Abwesenheit von Krieg.
Ja, genau. Deshalb gibt es auch den Begriff des gerechten Friedens. Und der bringt ja zwei Begriffe zusammen, nämlich Gerechtigkeit und Frieden. Frieden ist nicht, wenn einfach nur keine Gewalt da ist, sondern braucht Dimension der Gerechtigkeit. Also einerseits ist es tatsächlich der Schutz vor Gewalt, aber andererseits sind es auch Dimensionen wie die Förderung von Freiheit, der Abbau von Ungleichheiten, da haben Sie sowas wie soziale Gerechtigkeit drin und schließlich auch so ein Umgang, ein friedensfördernder Umgang mit Pluralität. Diese Dimension umfasst alle dieser Begriff des gerechten Friedens und man wird aber ehrlicherweise sagen müssen, glaube ich, dass Frieden immer ein Prozess ist, dass also all diese Dimensionen gleichzeitig, das wäre Shalom, das wäre sozusagen wirklich der Himmel auf Erden, den werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, aber dass es immer darum geht, an diesen vier Dimensionen zu arbeiten.
Die evangelische Kirche hat sich ja sehr stark wirklich mit dem Begriff gerechter Frieden beschäftigt jetzt in den letzten 3 Jahren. Gibt es eigentlich auch sowas wie einen gerechten Krieg?
Nein, das würden wir ganz klar sagen. Nein, es gibt eine große Tradition, eine lange auch theologische Tradition des gerechten Krieges. Das fängt an bei Augustinus und es ist ganz spannend, sich das da anzuschauen. Warum schreibt er eigentlich über den gerechten Krieg? Das macht er nach der konstantinischen Wende, nämlich in dem Moment, in dem auf einmal Christinnen und Christen auch Verantwortung übernehmen müssen in einem Staat. Und da fängt er an, darüber nachzudenken, was heißt das denn? Wann kann denn eigentlich überhaupt ein Krieg stattfinden? Wann kann zum Beispiel auch ein Christ Soldat sein? Das sind so die Fragen, die dahinter stehen. Diese Idee des gerechten Krieges ist eigentlich eine, muss man ganz klar sagen, die Krieg auch einschränken möchte. Die nämlich sagt, es geht um Verhältnismäßigkeit. Krieg kann eigentlich nur dann geschehen, wenn es als Gegengewalt ist. Trotzdem, aus sehr guten Gründen, muss man sagen, haben sich die Kirchen aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg von dieser Idee des gerechten Krieges angesichts der immensen Schuld, die auch die Kirchen auf sich geladen haben, verabschiedet. Und sagen, naja, gerechter Krieg kann nie sein, aber es gibt so etwas wie in einem sehr, sehr engen Maße, das nennen wir rechtserhaltende Gewalt. Also das heißt, es kann sein, dass in ganz bestimmten, sehr eng gefassten Umständen für einen gerechten Frieden Gegengewalt nötig ist. Aber immer erst dann, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind.
Da merkt man schon, wie kompliziert das Thema eigentlich ist. Sie haben jetzt 3 Jahre lang intensiv an dieser neuen Friedensdenkschrift gearbeitet. Ja, was meint denn eigentlich Friedensdenkschrift? Das klingt ja für Laien doch ein bisschen sperrig. Und denkt man so, na gut, nachdenken kann man viel, ne?
Ja, das ist richtig. Aber tatsächlich geht es auch ums Nachdenken. Also die EKD hat so ein Format, würde ich fast sagen, die heißen Denkschriften. Und das ist immer dann, wenn sie etwas gebündelt ihre ethischen Positionierungen zu einer bestimmten Sache deutlich machen wollen. Und es gab tatsächlich 2007 gab es eine letzte Friedensdenkschrift und der Rat der EKD hat sich, also so das oberste Gremium der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat sich jetzt dazu entschlossen, nochmal so eine Denkschrift herauszugeben. An der haben wir dort gearbeitet und in der Tat ist der Gestus dieser jetzt bald erscheinenden Denkschrift, aber wirklich einer des Nachdenkens. Eigentlich ist es eine sehr protestantische Herangehensweise, nämlich diese Denkschrift will eigentlich dazu ermuntern, offen zu legen, wie man zur ethischen Entscheidung kommt und will eigentlich deutlich machen, dass man diesen Weg des Denkens schon selber gehen muss, aber Möglichkeiten aufzeigen, wie dieser Weg sein kann.
Was ist denn so das typisch Evangelische an der Friedensethik oder das Protestantische?
Zum einen ist es erstmal ein theologischer Blick, den wir darauf haben. Und jetzt sage ich, hänge ich mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, man hätte sowas auch ökumenisch verfassen können. Das spezifisch Protestantische ist aber da in dem Fall, glaube ich, wirklich das, dass es nämlich ein wirklich nicht sehr dogmatischer Text ist, sondern dass er im besten Fall zur Gewissensbildung beitragen möchte. Und das ist erstmal eine sehr protestantische Herangehensweise, dass diese Gewissensbildung aber auch selber erfolgen muss und dass wir verantwortlich dafür sind und vor diesem Hintergrund auch handeln müssen in dieser Welt.
Das ist ja genau die Schwierigkeit. Also auf der einen Seite eine ganz klare pazifistische Haltung, die es in vielen Gemeinden gibt und auf der anderen Seite eben auch diese, ja, was wir auch hören vom Militärbischof, wir müssen uns darauf einstellen, dass möglicherweise wir demnächst vielleicht auch in einem Krieg sind. Wo finden sich denn diese explizit auch pazifistischen Positionen wieder? Da wird ja wirklich innerhalb der Kirche heftig drum gestritten. Wie haben Sie diesen Spagat hingekriegt, beides unter einen Hut zu kriegen?
Die Frage ist, kriegen wir es an jeder Stelle unter einem Hut? Ich glaube, das gelingt wahrscheinlich eher nicht, sondern das ist aber eine sehr starke Würdigung pazifistischer Traditionen. Und die Denkschrift versucht es einzuordnen und zu sagen, in welchem Spektrum gibt es Pazifismus? Und das ist ja ein sehr breites Spektrum. Also Pazifismus ist ja in sich auch sozusagen nochmal, gibt es ganz verschiedene pazifistische Traditionen. Und sie sagt, ja, eine Welt ohne Pazifismus wollen wir uns nicht vorstellen. Ein Christentum ohne Pazifismus wollen wir uns wegen der Signalwirkung alleine auch schon vorstellen, wegen der Erinnerung, dass es eben niemals einen gerechten Krieg geben kann. Und gleichzeitig taugt es am Ende als allgemeine politische Theorie wahrscheinlich eher nicht. Und das versuchen wir sozusagen, diese Spannung dort aufzumachen.
Gilt denn wirklich noch in allen Konsequenzen, selig sind die Friedfertigen aus der Bergpredigt?
Ja, das gilt ohne Frage. Die Frage ist aber, was heißt friedfertig? Ich würde sagen, da fängt es an. Da geht es nicht um zwischenstaatliche Fragen erstmal, so, sondern das ist in einer Situation gesprochen, in der man in einem Unterdrückungsstaat lebt und in der erstmal sich gar nicht die Frage stellt, was Christinnen und Christen damals, Jüdinnen und Juden, muss man ganz klar sagen, an der Stelle eigentlich auf Staatsebene machen sollen. Und wenn man sich das anschaut, dann wird man eben sagen müssen, die Frage ist doch, wie fördern wir Frieden? Und deshalb sind selbstverständlich die Friedfertigen selig. Bloß die Frage ist, wie fördern wir diesen Frieden? Wie fördern wir diesen Frieden in einer, das ist jetzt sehr theologisch gesprochen, unerlösten Welt? Also in einer Welt, in der wir eben nicht den Frieden auf Erden haben. In einer Welt, die so komplex ist, wie sie ist. Wie wird da Frieden gefördert? Und da wäre beispielsweise eine Antwort, ja, selbstverständlich kann man in der Bundeswehr den Frieden fördern. Das würde ich schon sagen, natürlich.
Im Vis-à-vis zu Gast ist die Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, Friederike Krippner. Sie ist eine der Autorinnen der neuen Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland. Man hat ja wirklich den Eindruck, die Lage wird eigentlich immer schlimmer und viele Menschen haben einfach auch richtig Angst. Also Angst vor dem, was kommt, Angst vor Verwerfung in der Gesellschaft, weltpolitisch Angst. Wie kann dann so ein Papier, was ja eher eine theoretische Grundlage ist, auch dann gegen Angst vielleicht helfen?
Ich glaube, gegen die Angst hilft das gründliche Nachdenken und die, also wenn ich in eine Handlungsfähigkeit komme und da rein, dass ich eine Idee davon bekomme, auch durch Abwägung beispielsweise, was sind jetzt eigentlich meine Optionen? Also beispielsweise bei hybrider Kriegsführung gibt es durchaus auch für einzelne Personen eine Möglichkeit, mit Desinformation etc. umzugehen. Ich glaube, gründliches Nachdenken hilft schon dabei, den alltäglichen Widrigkeiten zu begegnen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass das Evangelium erstmal eine Hoffnungsbotschaft ist. Und diese Hoffnungsbotschaft kommt hoffentlich auch in diesem Papier zum Ausdruck. Meines Erachtens kommt sie es. Und natürlich glauben Christinnen und Christen daran, dass diese Welt eine gute sein kann und dass sie sich auch zum Besseren wenden kann, bloß dass es unserer dafür bedarf. Sobald ich in eine Handlungsoption komme, denke ich, dass das eine Möglichkeit ist, Angst zu begegnen.
Frau Krippner, Sie sind ja auch Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Das ist ja jetzt keine Bildungseinrichtung im klassischen Sinne, sondern eigentlich ein Ort, der Diskussionen und Debatten fördert und ermöglichen will. Und auch hier wieder in diesen herausfordernden Zeiten, in denen viele eben von Spaltung der Gesellschaft sprechen und davon, dass nicht mehr miteinander geredet wird, der Ton rauer wird. Ja, mit diesen Themen beschäftigen Sie sich ja. Sie sind ja eine sehr politische Akademie, wenn ich das mal so sagen darf. Wo sehen Sie denn mal ein bisschen mit dem Blick über das Thema Frieden und Krieg hinaus so die größten Herausforderungen in dieser Zeit?
Ich glaube, eine große Herausforderung ist der Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, den wir sind ja auch nicht nur für Berlin zuständig, sondern erstens haben wir eine bundesweite Ausstrahlung und zum anderen aber auch nochmal spezifisch Brandenburg im Blick. Ich bin also erleichtert gewesen, wie die Bürgermeisterwahlen jetzt am Ende ausgegangen sind, aber natürlich zittern wir und wissen auch, dass das jetzt sozusagen nur eine Etappenfrage war. Also ich denke, dass Rechtspopulismus, Rechtsextremismus eine große Frage ist. Wir haben zum anderen bei uns in der Akademie sehr prominent das Thema Flüchtlingsschutz. Die Zeit für Flüchtlingsschutz sind euphemistisch gesagt im Moment nicht besonders gut. Da werden Debatten miteinander zusammengebracht, die Sicherheit und Migration miteinander in Verbindung bringen, die aus unserer Sicht erstmal zwei Sphären sind, die wenig miteinander zu tun haben. Ein drittes Thema, was uns beispielsweise sehr beschäftigt, ist Antisemitismuskritik. Wir haben eine extreme Zunahme von Antisemitismus, müssen wir beobachten, seit der Eskalation des Nahostkonflikts in jüngerer Zeit. Also es gibt ganz schön viele Themen, die uns beschäftigen. Das sind alles schwierige Zeiten, in denen wir gerade sind. Trotzdem stellen wir immer wieder fest, dass man durch Gespräche auch was bewegen kann. Gespräche sind das eine. Das andere ist, dass wir uns sehr um Vernetzung bemühen, auch von Zivilgesellschaften. zivilgesellschaftlichen Akteuren und Politik in ganz unterschiedlichen Projekten. Und ja, da sehe ich sozusagen auch den Hoffnungsschimmer. Es gibt schon eine ganze Menge Leute, die für Menschenrechte, die für diese Demokratie streiten wollen.
Eine Debatte, die ja da quasi anknüpft an das, was Sie gesagt haben, ist ja immer wieder, wie politisch darf Kirche sein? Darf sich Kirche in Politik einmischen oder nicht? Wir hatten es ja wirklich ganz heftig diskutiert und ausführlichst. Aber wie sehen Sie das? Also wie politisch ist Kirche, muss Kirche sein? Weil die Arbeit, die Sie machen, ist ja durchaus politisch.
Als Christin verstehe ich die Frage ehrlich gesagt gar nicht. Ich verstehe nicht, wie man einmal in der Bibel gelesen haben kann und nicht politisch denken kann. Die gesamte Botschaft Jesu ist natürlich eine politische. Das ist auch gar nicht anders denkbar. Sie ist für soziale Gerechtigkeit, ja, Bewahrung der Schöpfung, all das sind politische Themen. Wovor wir uns scheuen sollten aus meiner Sicht, ist parteipolitisch zu sein. Deshalb habe ich beispielsweise, als der Fraktionsvorsitzende der SPD twitterte oder auf Instagram sagte, Jesus wäre ein Linker gewesen, ging jetzt letztens durch die Medien. Sowas ärgert mich. Also eine Vereinnahmung für eine politische Partei, da bin ich sehr skeptisch. Aber ein Christentum, das nicht politisch ist, ich weiß gar nicht, was das sein soll.
Viele Menschen machen sich Sorgen um die Demokratie. Die Zeiten sind wirklich unsicherer geworden, die Herausforderungen größer. Frau Krippner, was macht Ihnen persönlich aber Hoffnung?
Ja, mir macht schon die Friedensbotschaft Jesu Hoffnung. Mir macht Hoffnung sozusagen aus einer erstmal christlichen Perspektive, dass ich wirklich getragen bin von einem Glauben daran, dass ja am Ende es schon irgendwie alles gut wird, dass aber wir an diesem Gutwerden großen Anteil haben müssen. Und das andere, was mir Hoffnung macht, das ist jetzt sozusagen die Glaubensantwort darauf, aber das, was mir im täglichen Leben Hoffnung macht, ist, dass ich in wirklich auch teilweise sehr schwierigen Gesprächen immer wieder feststelle, gerade nach Veranstaltungen, nach jeder Veranstaltung kommen Leute auf mich zu und reden. Und sie haben Redebedarf. Und ich merke immer wieder, dass wenn man miteinander redet und wenn man im Gespräch miteinander bleibt, wir doch alle sehr viel mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede haben. Ich glaube daran, dass wir als Menschen in der Lage sind, wieder ein besseres gesellschaftliches Klima zu schaffen. Aber es kommt auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.